Sehr geehrter Professor Zuccalà, ich danke Ihnen recht herzlich für die wunderschöne Einführungsvorlesung, die letztendlich den Bogen spannt zwischen der Problematik des Lebensbeginnes bis hin zum Lebensende, auch ein Thema, dessen sich der Ethikrat in Südtirol sehr angenommen hat. Und ich wollte nochmals darauf hinweisen, auf dieses Geflecht zwischen Recht, Rechtsempfinden und ethischer Problematik. Und Sie haben uns gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass man nicht leichtfertig Positionen in dieser Hinsicht preisgibt. Herzlichen Dank. Ich erlaube mir jetzt.
Freut sich, dass aus dem Triangulum heute hier öffentlich das, die ideale Form des Quadrates sich hier konstruiert. Erstmalig treffen sich neben den Universitäten Innsbruck, Padua, Freiburg auch Vertreter der theologischen Philosophischen Hochschule Brixen mit hervorragenden Wissenschaftlern aus Südtirol. Ein Dank besonders Ihnen, lieber Professor Zuccalà, Ihnen, Herr Dr. Marchesi, lieber Herr Mayer, aber besonders ein Dank für die Organisation dieser Tagung an der Marius Sepp-Schwitzer, den unermüdlichen Motor dieser Brixener Vorlesungsreihe. Meine Damen und Herren, der Begriff Euthanasie war und ist in einem starken Wandel. Die griechische Antike verstand darunter das Ideal des schönen, leichten Todes ohne äußere Einwirkungen. Das Christentum sieht im Tod das Tor zur Transzendenz. Für eine glückliche Todesstunde besteht eine alte Glaubens- und Gebetstradition. Das wohl vorbereitete Sterben ist der Tod im Stadium der Sündenfreiheit und der Läuterung. Der Gedanke, der Arzt solle zum schmerzlosen Sterben beitragen, ist dem traditionellen christlichen Denken fremd. Dieser findet sich zuerst beim englischen Philosophen Francis Bacon in seinem utopischen Roman Nova Atlantis, der nach seinem Tod 1627 erschienen ist, schildert einen technisch perfekt entworfenen Zukunftsstaat, in dem der Mensch, von Ärzten begleitet, einen schmerzlosen Tod findet. Knapp vor dem Ersten Weltkrieg propagierte der 1906 von Ernst Haeckel in Jena gegründete Monistenbund eine bewusste Abkürzung des Lebens, auf Wunsch von unheilbar Kranken oder mit dem Tod Ringenden. Die Tötung dieser Menschen müsse straffrei sein. Der Monistenbund wandte sich in scharfer Polemik gegen traditionelle christliche Überzeugungen. 1920 veröffentlichte der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche das Buch Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihnen ging es nicht um die Unterstützung von Sterbenden, sondern um die Massentötung von Kranken und Behinderten, die als Ballastexistenzen und als leere Menschenhülsen bezeichnet wurden. Im Bereich der abendländischen Kultur wurde erstmals dieses Euthanasieprogramm durch das nationalsozialistische Regime bewusst geplant und von 1939 bis 1941 mit furchterregender Konsequenz vollzogen. Im angelsächsischen Bereich propagierten Euthanasiegesellschaften seit Mitte des 20. Jahrhunderts den angenehmen Tod. Der Begriff Euthanasie hat viele Bedeutungen. Die Euthanasie im engeren Sinne bietet Hilfen zum Sterben, ohne aber das Leben zu verkürzen. Als aktive Euthanasie wird, verkürzend, die Tötung auf Verlangen verstanden. Die passive Euthanasie strebt einen schmerzfreien Tod an. Die Hilfe zum Sterben schließt eine Lebensverkürzung ein. Als sogenannte Euthanasie wird die Tötung lebensunwerten Lebens bezeichnet. Bevor wir uns den gegenwärtigen Tendenzen zuwenden, möchte ich gerade das letztgenannte Problem kurz thematisieren. Nirgendwo zeigte sich das wahre Gesicht des Nationalsozialismus in derart nackter Brutalität wie in den Menschenvernichtungsanlagen, zuerst in den Euthanasieanstalten, dann in den Konzentrationslagern, wo Hunderttausende in einem Rausch fabriksmäßiger Tötungsplanung ermordet wurden, betrieben mit akribischer Buchhaltung bis zuletzt. Das nationalsozialistische Deutschland griff älteres sozial-darwinistisches Gedanken.